Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Das Kohleausstiegsgesetz, das steht, ja, so gut wie. Das unbenutzte hochmoderne Steinkohlekraftwerk in Datteln im Ruhrgebiet steht aber auch. Es steht bereit. Dort steht der Kraftwerksblock Datteln 4 bis jetzt nur rum, soll aber ans Netz. Und jetzt sagen 8 Mitglieder der ehemaligen Kohlekommission: Moment! So war das nicht gedacht. Datteln 4 soll nicht ans Netz gehen. Und auch andere Pläne der Kommission seien von der Politik wirklich verwässert worden. Wir schauen uns die Argumente hier im Update-Podcast an und wir beschäftigen uns auch mit diesem Kraftwerksblock Datteln 4. Was ist das für ein Teil und was könnten Argumente sein, ihn doch noch ans Netz zu kriegen? Außerdem im Update ein schwieriger juristischer Fall aus Wittenberg in Sachsen-Anhalt, Verena.
Heute hat ein Berufungsprozess begonnen. Da geht es darum, ob eine judenfeindliche Figur an einer Kirche in Wittenberg, eine sogenannte Judensau, abgehängt werden muss oder nicht, weil der Kläger sich davon beleidigt und erniedrigt fühlt.
Die Hintergründe hört ihr in dieser Podcast-Episode von Verena von Keitz. Und wir schalten nach Davos zum Weltwirtschaftsforum. Zum Start, da gab es eine Rede von Greta Thunberg zum Klimawandel und es gab eine von Donald Trump. Über sich selbst, was ein Teilnehmer im Publikum, nämlich Grünen-Chef Robert Habeck, ziemlich schlimm fand, hat er im Menschentrubel dem ZDF in einer Insta-Story so gesagt.
Also nur Selbstlob, Ignoranz, Missachtung von allen Leuten, kein Gespür, keine Wahrnehmung für globale Probleme. Also es war die schlechteste Rede, die ich in meinem Leben gehört habe.
Der Podcast zum Update vom 21. Januar 2020. Dankeschön fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Der Plan für den Ausstieg aus der Kohle, der ist ja eigentlich schon lange da. Ihr erinnert euch, es gab die Kohlekommission, da saßen Wirtschaft, Politik, KlimaschützerInnen, GewerkschafterInnen und WissenschaftlerInnen an einem Tisch und haben mit viel mühsamer Arbeit am Ende einen Kompromiss ausgehandelt. Zum Beispiel darüber, wann die klimaschädlichen Braunkohlekraftwerke in Deutschland vom Netz gehen sollen. Vor rund einem Jahr hatte die Kommission ihren Plan vorgelegt. Mittlerweile ist auch klar, wie die Politik, also Bund und Länder, diesen Plan umsetzen will. Und damit sind 8 Mitglieder von 28 dieser ehemaligen Kohlekommission überhaupt nicht einverstanden und nicht zufrieden. Sie sagen, der Kompromiss sei an entscheidenden Stellen von der Politik aufgekündigt worden. Wir sprechen drüber mit Barbara Schmidt-Matern, unserer Korrespondentin im Hauptstadtstudio. Barbara, was ist die Kritik der Kommissionsmitglieder daran, wie Bund und Länder aus der Kohle jetzt aussteigen wollen?
Also es gibt 5 Punkte, die wesentliche Kritik hervorrufen. Das eine ist, dass es heißt von Seiten der Kritiker dieser 8 Autoren, ehemaligen Mitgliedern der Kohlekommission, die diese Stellungnahme jetzt verfasst haben, dass der sogenannte Ausstiegspfad, also der Fahrplan, wann welches Kohlekraftwerk in Deutschland vom Netz genommen wird, dass dieser Pfad nicht stetig, also nicht regelmäßig genug ist und dass viele Abschaltungen viel zu spät kommen. Und dadurch meint zum Beispiel der Energieexperte Christian Mattes, der auch Mitglied der Kohlekommission war, dadurch würden massive Schäden für das Klima zusätzlich entstehen.
Das führt am Ende des Tages zu mehr Emissionen, die das Klima mehr belasten. Nach unseren Analysen emittieren die Braunkohlekraftwerke in dem nunmehr vorgelegten Pfad etwa 40 Millionen Tonnen CO2 mehr als in dem stetigen Pfad. Um sich das klarzumachen, 40 Millionen Tonnen sind so viel, wie die bayerische Industrie in 4 Jahren emittiert oder fast so viel, wie der Straßenverkehr in Baden-Württemberg in 2 Jahren emittiert.
Sagt Experte Christian Mattes. Das ist also zum einen die Kritik an der Reihenfolge der Abschaltungen. Hoch umstritten auch die Tatsache, dass das Kohlekraftwerk in Datteln in Nordrhein-Westfalen jetzt doch noch ans Netz genommen werden soll. Ein nied- und nagelneues Kraftwerk. Dritter Kritikpunkt ist, dass im Rahmen des Tagebaus Garzweiler 2 rundherum weiter Dörfer abgebaggert werden müssen. Vierter Punkt schließlich, dass aus Sicht der Autoren dieser Stellungnahme von heute nicht gewährleistet ist, dass der Hambacher Wald tatsächlich wirklich stehen bleibt für alle Zukunft, trotz Braunkohletagebau rundum. Und fünfter Punkt schließlich, dass man weiterhin darauf dringt, dass es endlich einen klaren Pfad für den Ausbau der erneuerbaren Energien geben muss.
Jetzt haben sich ja nur 8 von 28 Mitgliedern der Kohlekommission zu Wort gemeldet, sich kritisch zu Wort gemeldet. Wie viel Gewicht haben die denn mit ihrer Stimme?
Naja, das wird sich jetzt erst in den kommenden Wochen zeigen. Es gab ja schon vor einigen Tagen Ankündigungen aus der Umweltschutzbewegung, dass man gesagt hat, also Datteln, das wird der neue Hambacher Forst werden. Sprich, da wird es neue Proteste geben auf der Straße von Umweltaktivisten, wenn dieses Kohlekraftwerk dann ans Netz genommen wird. Es läuft übrigens jetzt ja schon im Probebetrieb. Und heute war auch in der Bundespressekonferenz hier in Berlin eine Umweltaktivistin aus dem Rheinischen Braunkohlerevier mit in der Pressekonferenz. Die hat gesagt, wir werden für unsere Interessen streiten, vor allem gegen die Abbaggerung der Dörfer. Und dann hat sie sich korrigiert und hat gesagt, naja, wir werden nicht streiten. Ich muss leider sagen, wir werden wieder dafür kämpfen müssen. Und da höre ich schon raus, dass tatsächlich der gesellschaftliche Frieden, um den die Umweltaktivisten und auch die Wissenschaftler jetzt fürchten, dass der damit tatsächlich wieder aufbrechen könnte. Das war ja so ein bisschen befriedet worden, nachdem die Kohlekommission vor genau einem Jahr ihre Ergebnisse vorgestellt hatte.
Wie hat die Bundesregierung auf die Kritik der Kommissionsmitglieder reagiert?
Also der Bundeswirtschaftsminister hat sich heute am Rande einer Tagung zu Wort gemeldet und hat gesagt, wir können diesen stetigen Ausbaupfad nicht so schnell umsetzen, wie ihr Kritiker das gerne wollt. Denn wir steigen eben auch 2022 aus der Atomkraft aus. Das heißt, in diesen Jahren 2022 bis 2024 etwa, da will man dann weniger Kohlekraftwerke vom Netz nehmen, weil eben aufgefangen werden muss, dass auch die Atomkraft wegfällt. Da halten aber wiederum die Kritiker von heute dagegen und sagen, das gibt dann so einen Wasserfalleffekt. Also wenn man erst jahrelang immer Pause macht mit dem Abschalten von Kohlekraftwerken und dann plötzlich Ende der 20er Jahre oder Anfang der 30er Jahre wieder ganz viele Kraftwerke auf einmal vom Netz nimmt, dann ist auch das Risiko für den deutschen Strommarkt viel größer, weil das dann, ja, es kann sich ja eigentlich jeder vorstellen, wie so ein Wasserfalleffekt, deswegen ist davon die Rede, viel zu viel auf einmal gemacht wird, anstatt dass man das eben stetig eins nach dem anderen abschaltet.
Dankeschön nach Berlin. Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin Barbara Schmidt-Matern. Und jetzt geht's um diesen Kohlekraftwerksblock 4 in Datteln im Ruhrgebiet. Den schauen wir uns genauer an. Also bis 2038, in 18 Jahren, soll spätestens das letzte Kohlekraftwerk in Deutschland vom Netz gehen. Und gleichzeitig wird aber bald ein modernes, umstrittenes Kohlekraftwerk neu ans Netz gehen, was eben die Mitglieder auch kritisiert haben. Es ist ja aber auch seltsam. Alle sprechen vom Ausstieg aus der Kohle und dann kommt man plötzlich mit einem halbwegs neuen Kraftwerk daher. Das lassen wir uns einschätzen von Jürgen Döschner, Fachmann für Energiefragen beim WDR. Hallo Jürgen.
Guten Abend.
Erklär uns doch noch mal kurz, was ist das überhaupt für ein Kraftwerksblock da im Ruhrgebiet? Warum soll das erst jetzt ans Netz gehen? Weil das steht ja schon länger rum.
Ja, es sollte eigentlich schon 2011 ans Netz gehen. Das modernste Steinkohlekraftwerk in Europa mit einem angestrebten Wirkungsgrad von 45%, also fast doppelt so hoher Wirkungsgrad wie in den meisten alten Kohlekraftwerken. Das heißt, man holt wesentlich mehr Strom aus der Kohle heraus pro Tonne als in anderen Kraftwerken und produziert dann am Ende eben auch weniger CO2, gemessen an dem Strom, der dabei herauskommt. Und dass es erst jetzt ans Netz gehen soll, hat damit zu tun, dass man am Anfang das Kraftwerk schlichtweg an der falschen Stelle gebaut hat. Also jedenfalls nicht exakt da, wo die Landesplanung es eigentlich vorgesehen hätte. Also 2007 wurde damit begonnen, das zu bauen. 2009 wurden Klagen eingereicht und dann wurde auch schon ziemlich schnell ein Baustopp verhängt, weil es eben nicht mit der Landesplanung übereinstimmte. Dann hat man die Landesplanung und den Bauplan dem bestehenden Kraftwerk angepasst, ein sehr ungewöhnlicher Vorgang. Und dann gab es dann 2016 die Genehmigung zum Weiterbau und 2017 dann auch die Genehmigung, das Ganze ans Netz zu bringen. Allerdings, das muss man auch beachten bei aller Diskussion über die Inbetriebnahme, es laufen noch Klagen gegen die Betriebsgenehmigung. Also das ist noch nicht in trockenen Tüchern, zumindest was den juristischen Teil angeht.
Jetzt ist das ja ein Steinkohlekraftwerk, ist besser fürs Klima, weniger schädlich, sage ich jetzt einfach mal, als Braunkohle. Ist es dann nicht sinnvoll, wenn ein neues Steinkohlekraftwerk jetzt kommt und ein altes, dreckiges Braunkohlekraftwerk dafür abgeschaltet wird?
Also wenn man die Frage vor 20, 30 Jahren gestellt hätte, hätte man die wahrscheinlich mit Ja beantwortet, weil es ja in der Tat so ist. Ich habe es gerade geschildert, der Wirkungsgrad ist wesentlich höher als bei den alten Kohlekraftwerken. Aber wir haben heute das Jahr 2020. Die Verzögerung, die ja E.ON, der frühere Bauherr, beziehungsweise dann jetzt der Uniper zu verantworten haben, die haben dazu geführt, dass sich ja auch eine Menge getan hat. Der Klimawandel hat sich verschärft, die Technologien zur Erzeugung von erneuerbarem Strom haben sich erheblich verbessert und verbilligt, sodass man die Alternative eigentlich nicht zwischen altem Steinkohlekraftwerk und neuem Steinkohlekraftwerk darstellen muss, sondern die Alternative heißt heute erneuerbar, also ohne jegliche CO2-Emissionen oder eben ein bisschen weniger. Das ist zumindest der Standpunkt der Umweltschützer und vieler Techniker auch.
Nur ganz kurz, wir haben in Deutschland gar keine Steinkohle mehr, zumindest wird keine mehr abgebaut. Wo würde die herkommen, wenn das Kraftwerk ans Netz gehen würde?
Ja, das war so eine berechtigte Frage. Warum baut man in einem Land, wo man keine Steinkohle mehr fördert, überhaupt noch ein neues Steinkohlekraftwerk? Die wird importiert. Okay. Momentan beziehen wir ungefähr die Hälfte unserer Steinkohle aus Russland unter wesentlich schlechteren Umweltbedingungen als in vielen anderen Ländern. Und das wird von den Umweltschützern noch zusätzlich kritisiert, dass hier wir auf Kosten der Umwelt und auch der Menschen, zum Beispiel in Russland oder Australien, uns hier mit billiger Kohle versorgen.
Datteln 4, ein moderner, bis jetzt ungenutzter Kohlekraftwerksblock im Ruhrgebiet. Ob der noch für ein paar Jahre ans Netz gehen sollte oder nicht, darüber haben wir gesprochen mit Jürgen Döschner, Energieexperte beim WDR.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Stadt Wittenberg zwischen Leipzig und Berlin ist ganz stolz auf ihre Geschichte, die ja eng verknüpft ist mit Martin Luther und der Reformation. Ein anderes historisches Erbe aus dem Mittelalter sorgt allerdings seit längerem dort für Ärger. An der Wittenberger Stadtkirche, da hängt ein judenfeindliches Relief, eine sogenannte Judensau. Heute ist ein Berufungsprozess am Oberlandesgericht Naumburg gestartet, weil ein Bonner Jude darauf klagt, dass dieses Relief abgehängt wird und ins Museum gebracht wird, weil er es als herabwürdigend und beleidigend empfindet. Und die Richter des OLG haben heute argumentiert, dass die Berufung wohl keinen Erfolg haben wird, weil das Relief den Straftatbestand der Beleidigung nicht erfülle. Urteil soll jetzt erst im Februar rauskommen, ist aber auf jeden Fall ein Thema, auf das wir heute gucken wollen hier in Deutschlandfunk Nova. Verena von Keitz, du hast das heute verfolgt. Für alle, die nicht wissen, was das ist, um was für eine Skulptur wird da genau gestritten?
Also, das ist ein Sandsteinrelief, mehr als 700 Jahre alt, in 4 Meter Höhe an der Außenfassade der Stadtkirche aufgehängt. Das zeigt eine Sau, hinter der ein Rabbiner steht. Der hebt ihren Ringelschwanz hoch und schaut dem Tier in den After hinein. Und an deren Zitzen, also von der Sau, trinken noch 2 kleinere Menschen, die auch als Juden identifizierbar sind. Und das ist tatsächlich eine fürs Mittelalter ganz typische Schmähdarstellung von Juden, die an und in vielen Kirchen, christlichen Kirchen zu finden waren, als Wasserspeier oder als Reliefs oder auch als Schnitzereien. Wohl auch, um zum Teil Jüdinnen und Juden davon abzuhalten, sich in Städten und Gemeinden anzusiedeln. Von diesen Darstellungen gibt es immer noch eine ganze Reihe an und in deutschen Kirchen, unter anderem dem Kölner Dom oder in Regensburg oder in Nürnberg. Und es wird wirklich schon länger darüber gestritten, wie man mit diesen historischen Darstellungen denn umgehen soll.
Jetzt ist dieser Fall der Judensau von Wittenberg vor Gericht gelandet. Was sagt denn die betroffene Kirchengemeinde zu der ganzen Sache?
Also die Gemeinde der Wittenberger Stadtkirche schreibt in einer aktuellen Pressemitteilung, dass sie betroffen ist, dass sich Personen von der antijüdischen Schmähplastik persönlich verletzt und beleidigt fühlen, dass auch die Stadtkirchengemeinde leide unter diesem schwierigen Erbe der sogenannten Wittenberger Sau. Aber sie will das Ding eben nicht abhängen, sondern stärker in Richtung Mahnmal gehen. Das sagt auch der Pfarrer Johannes Bock.
Die Stadtkirchengemeinde steht nach wie vor dazu, den Stachel im Fleisch zu behalten, hat ja auch eine Gedenkkultur geprägt. Wir sind aber auch auf dem Weg, immer wieder neu zu fragen, wie wir die Stätte der Mahnung weiterentwickeln können. Und einfach ja, zu unserem Erbe zu stehen, dass wir nicht gutheißen, aber dass wir auch nicht einfach in den Schrank der Geschichte stellen wollen.
Also es gibt bereits seit 1988 eine Gedenkplatte vor der Kirche, die auf die 6 Millionen ermordeten Juden hinweist. Die hat allerdings keinen klaren Bezug zur Judensauplastik an der Kirche. Also das Argument der Stadtkirchengemeinde ist einfach, dass sich die Gemeinde der Judenfeindlichkeit stellen muss und die Öffentlichkeit darüber informieren soll. Wie genau, das wird noch weiter diskutiert.
Aber Kritiker sagen, lieber weg mit dem Ding.
Ja, und zwar nicht nur der jüdische Kläger, der den ganzen Prozess angeleiert hat, sondern zum Beispiel auch Felix Klein, er ist Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung. Auch der plädiert dafür, die Plastik abzunehmen. Seit dem Luther-Jubiläumsjahr 2017, da demonstrieren auch regelmäßig Christinnen und Christen vor der Kirche in Wittenberg. Was ich in dem Zusammenhang ganz interessant finde mit Martin Luther, der war tatsächlich selber ein relativ ausgeprägter Judenhasser, was viele seiner Schriften zeigen. Und seit diesem Jubiläumsjahr gibt es auf jeden Fall eine Menge Leute, die immer regelmäßig vor der Stadtkirche demonstrieren. Auch die wollen, dass die Plastik entfernt wird. Und einer von ihnen ist der Leipziger Pfarrer Thomas Pieler.
Ich glaube, dass Antisemitismus aktueller denn je ist. Und die Kirche sollte ein Zeichen setzen, dass wirklich sie sich völlig distanziert. Und ist es einfach eine Unmöglichkeit, dass diese Skulptur weiter von der Kirche her zu sehen ist.
Und auch Friedrich Kramer, er ist mitteldeutscher Landesbischof, der setzt sich dafür ein, die Plastik von der Kirchenfassade wegzunehmen, sie dann aber in unmittelbarer Nähe der Kirche in eine Art Mahnmal mit einer Erklärung auszustellen. Diese ganze Auseinandersetzung, wie mit diesen Darstellungen umgegangen werden soll, die findet sich auch an vielen anderen Orten, also überall da, wo diese Judensäue zu finden sind. Und weil es einfach auch um die Frage geht, was für eine Wirkung hat es eigentlich, wenn eine solche offen judenfeindliche Figur, selbst wenn sie aus einer anderen Zeit stammt, die Fassade einer Kirche ziert.
Aber geklagt hat bisher noch niemand dagegen?
Nein, das ist tatsächlich auch interessant vor dem Hintergrund, dass es ja den Straftatbestand der Beleidigung erfüllt, wenn du jemanden in Deutschland Judensau nennst. Aber laut den Richtern jetzt heute gilt das eben nicht für das mittelalterliche Relief.
Abhängen oder hängen lassen. Eine judenfeindliche Figur an der Fassade der Stadtkirche in Wittenberg hat jetzt nochmals ein Gericht beschäftigt, wobei die Richter heute gesagt haben, dass sie den Tatbestand der Beleidigung nicht sehen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So langsam treffen sie sich in gewohnter Regelmäßigkeit, oder? Greta und Donald, mal drüben in den USA, mal wie jetzt in Europa im schweizerischen Davos. US-Präsident Donald Trump und die Klimaaktivistin Greta Thunberg. In Davos ist ab heute das 50. Weltwirtschaftsforum. PolitikerInnen, WirtschaftsexpertInnen und ganz am Anfang direkt die 17-jährige Klimaaktivistin aus Schweden sind dabei. Denn der Klimawandel ist ein großes Thema bei diesem Wirtschaftsforum in diesem Jahr. Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Michael Watzke ist für uns in Davos. Guten Abend.
Guten Abend aus Davos.
Trotz einer Erkältung hat es Greta Thunberg nach Davos geschafft. Hat sie wieder klare Worte gefunden?
Ja, sie hat klare Worte gefunden, leise Worte, was vielleicht an ihrer Erkältung lag, aber deutliche Worte. Sie stand bei mehreren Podiumsgesprächen auf der Bühne. Das Wichtigste wohl in der Mittagszeit, da stand sie in einem hellgrauen Hoodie, ganz allein am Mikrofon. Und ihre wichtigste Aussage war, dass sie in dem Jahr, das jetzt vergangen ist, seit ihrem letzten Auftritt in Davos, bei dem sie gesagt hat, das Haus brennt und wir müssen es löschen, dass sich also in diesem Jahr eigentlich nichts geändert hat.
If you see from another perspective, pretty much nothing has been done since the global emissions of CO2 has not reduced.
Das, was sie noch gesagt hat, das fand ich sehr interessant, ist, dass sie selber nun sehr, sehr viel Berichterstattung, sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, mehr als ihr manchmal wohl lieb ist. Und sie hat gesagt, nun ist es wichtig, dass die Wissenschaft in den Vordergrund gerückt wird. Denn die Aussage der Wissenschaftler sei klar und die sei auch nicht abzustreiten. Der Klimawandel ist real und deshalb sollten Wissenschaftler mehr Gehör finden. Das war aus meiner Sicht eine der wichtigsten Aussagen von Greta Thunberg hier in Davos.
Und einer, dem das egal scheint, ist Donald Trump, die offizielle Eröffnungsrede. Rede des Weltwirtschaftsforums hat der US-Präsident gehalten. Was war seine Botschaft?
Seine Botschaft war, was interessiert mich? Wissenschaft, um es mal zugespitzt zu sagen. Ein Weiter-so war das. Eine innenpolitische Rede für seine Wähler oder potenziellen Wähler in den USA mit der Aussage, die Wirtschaft läuft gut und dass der Appell an die Europäer, bitte mehr Fracking, Gas und Öl aus den USA zu importieren und nicht auf die Menschen zu hören, die vor dem Untergang warnen, so hat es Donald Trump gesagt. Also beispielsweise nicht auf Greta Thunberg hören, die während seiner Rede auch im Saal war, im Kongresszentrum in Davos, aber Donald Trump hat sie nicht erwähnt. Er hat auch das Wort Klimawandel nicht ein einziges Mal in den Mund genommen. Und so klang seine Rede.
When I spoke at this forum 2 years ago, I told you that we had launched the great American comeback. Today I'm proud to declare that the United States is in the midst of an economic boom, the likes of which the world has never seen before.
Das ist klassischer Trump-Sprech, also sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Und die Reaktionen waren teilweise heftig. Also Robert Habeck, der Grünen-Chef, hat gesagt, das sei eine Desasterrede gewesen. Und auch viele andere, auch viele Wirtschaftsvertreter haben gesagt, Donald Trump hat nicht verstanden, um was es geht und warum er hier ist.
Auch EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat sich heute schon zu Wort gemeldet. Welchen Weg sieht sie für Europa und die Welt?
in jeder Hinsicht, bei jedem Thema fast den genau gegensätzlichen Weg. Während Trump nichts vom Klimawandel wissen will und von den Maßnahmen, die dafür notwendig sind, ihn zu stoppen, sieht Ursula von der Leyen die Notwendigkeit eines Green Deal, den die EU anschieben soll. Wenn es um Zusammenarbeit und Kooperation geht, dann sieht sie eine Staatengemeinschaft, wo man auf den anderen Rücksicht nimmt und kooperiert. Donald Trump verfolgt immer noch den nationalistischen und antiglobalistischen Kurs, den er schon vor 2 Jahren bei seiner Rede hier verteidigt hat. Also da haben sich zwei dann zwar auch getroffen, Ursula von der Leyen und Donald Trump, und haben nach außen hin keine Risse gezeigt, aber wenn man das Statement von Ursula von der Leyen nachher genau liest, wo sie auf die Probleme hinweist, die man lösen müsse, von denen Donald Trump ja gar nichts wissen will, dann hat man gemerkt, da liegen zwei wirklich quer, und das gilt auch für das Verhältnis zwischen den USA und der EU. Das waren mal enge Verbündete, diese Zeiten sind lang her.
In Davos gibt es immer mal wieder Proteste, oder gab es in den vergangenen Jahren? Wie sieht es dieses Jahr aus?
Gab es auch dieses Jahr. Ich war heute Morgen in aller Früh in Klosters. Das ist ein Ort etwa 15 Kilometer entfernt von Davos und 400 Höhenmeter niedriger. Da haben sich heute Morgen 1000 Wanderer, Klimawanderer, getroffen und sind dann marschiert nach Davos, wo sie heute hier auch demonstriert haben. Da habe ich heute Morgen auch Silva Lieberherr getroffen, eine Klimaaktivistin aus Bern. Und sie hat mir gesagt, dass viele der Initiativen, die jetzt hier in Davos gelauncht werden, wie man so schön sagt, sie nicht wirklich begeistern oder überzeugen. Zum Beispiel diese Initiative Trillion Trees, also es sollen 1 Billion Bäume gepflanzt werden. Auch Donald Trump hat sich dazu bereit erklärt, hat in seiner Rede gesagt, wir unterstützen das. Aber Silva Lieberherr aus Bern sagt, diese Initiative ist nicht so toll, wie sie klingt.
Die Definition der FAO, also der UNO-Organisation für Landwirtschaft, für Wald, schließt auch Plantagen mit ein. Also Ölplantagen, Eukalyptusplantagen. Das bedeutet also, man kann Kleinbäuerinnen und Kleinbauern enteignen und da Plantagen machen und das als Klimaschutz verkaufen. Und das ist für die Konzerne eine total bequeme Lösung. Sie können die ganze Last auf die Arme schieben und können davon ablenken, dass wir das Öl im Boden lassen müssen und dass wir jetzt sofort was ändern müssen.
Sagt Silva Lieberherr, die Klimaaktivistin aus Bern, die ich heute Morgen gesprochen habe. Tatsächlich gab es so viele Protestteilnehmer wie seit langem nicht mehr, und das lag vor allem an der Klimabewegung. Viele Fridays for Future-Aktivisten, auch aus Deutschland, waren dabei. Sogar Luisa Neubauer war dabei, auch wenn sie nicht mitgewandert ist. Also das waren die größten Proteste, die es hier in Davos gab seit langem.
Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Michael Watzke live aus Davos vom Weltwirtschaftsforum.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Also so Hand nach oben neben den Kopf und dann Kopf zur Seite, also zur anderen Seite, nach oben gucken und dann zum Takt bewegen. So habe ich das vorhin bei Instagram vorgemacht, als ich gefragt wurde, was denn mein Tanz-Signature-Move ist. Hand nach oben, Kopf nach oben gucken und dann bewegen. Beim Tanzen kommt es natürlich aufs Genre an, ne? Jede Musikrichtung hat einen speziellen Tanz. Dachten sich auch 4 WissenschaftlerInnen aus Finnland, haben eine neue Studie dazu gemacht, bei der KI, also künstliche Intelligenz, Tänzer beobachtet hat. Und ganz so einfach war das dann doch alles nicht. Das erzählt uns unsere Deutschlandfunk Nova Tagesreporterin Ina Plodroch.
Okay, also gehen wir mal in den Club, gedanklich. Techno oder House. Ich würde ja immer sagen, dazu tanzen die Leute so kleine, schnelle Fußbewegungen, vielleicht so eine lockere Hand dazu, die bewegt sich im Takt. Das klingt jetzt so im Radio beschrieben ein bisschen seltsam, aber auf jeden Fall haben sie so einen kleinen Radius, und wenn der Beat dann schneller wird und dazu auf jeden Fall super schnelle Fußbewegungen, sodass das fast so aussieht, als würden die Füße so ein bisschen schweben, weil das eben so wahnsinnig schnell ist.
Nee, der Rhythmus macht's, ne?
Ja, und das Genre, oder? Ich habe da mal nachgefragt.
Ich würde sagen, es gibt schon Unterschiede auf jeden Fall.
Wie die Leute so tanzen, zu super verspieltem Pop, zu Indie-Rock oder ja, zu Rap zum Beispiel.
So ein bisschen den DJ, so ein bisschen abwippen. Ja.
Also so tun, als würde man scratchen. Anderes Genre, anderer Tanz, kann man so sagen, oder?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Kleiner Soundcheck mit
Johanna Tischkau.
Sie probt gerade für Shishi-Pop. Das ist ein Performance-Kollektiv.
Ich bin Choreografin. Performerin, Tänzerin.
Kennt sich also aus.
Es gibt natürlich für jedes Genre verschiedene vermeintlich dazugehörigen passenden Tanzstile.
Das dachte sich auch ein Forscherteam aus Finnland. Sie haben sich aber noch für was anderes interessiert. Künstliche Intelligenzen, die können nämlich Musikgenre erkennen. Also ob das nun Rap oder Rock oder Salsa oder Latin und so weiter ist. Und diese Genre, das wissen wir ja, die haben sehr spezielle Tanzstile. Und dann müsste es doch also möglich sein, dass eine künstliche Intelligenz erkennt, zu welchem Genre Tänzer gerade tanzen.
Hip-Hop Tanz hat eine bestimmte Grundlage und die ist, glaube ich, erstmal diesem Bass geschuldet. Und man hat immer so leichten Beugungen in den Knien, man ist relativ locker.
Also 73 Tänzer, Männer und Frauen, ab auf die Tanzfläche und los. Zuhören und einfach machen. Ein Motion-Capture-Verfahren hat dabei zugeschaut und das ist aber gescheitert. Also nicht mal bei 30% hat der Computer erkannt, ob jemand nun eben so ganz lässig zu Rap getanzt hat oder eben zu einem Rocksong.
Okay.
Aber sie haben was ganz anderes herausgefunden. Zufällig. Und dafür habe ich mal bei Ryu Chemesh angerufen. Sie ist Tänzerin.
Ich kann das auch klar sehen, dass jeder hat seine Informationen in ihr Körper.
Jeder tanzt anders, egal welcher Song da läuft.
Manchmal, ich glaube, wenn ich jemanden in der Studio trifft, ich brauche 2-3 Minuten und kenne schon der Person, auch wenn ich mit er oder sie nie geredet habe.
Das haben auch die Forschenden herausgefunden. Der Tanzstil ist so individuell wie ein Fingerabdruck. Die KI hat die Tänzerinnen und Tänzer zu 94% wiedererkannt. Durch den eigenen Stil eben.
Ja, ich kann nur eine Art.
Ja, das kenne ich auch von vielen. Den Signature-Move, auf den total viele dann zurückgreifen, wenn der Bass wummert und der Kopf aber irgendwie keine Idee hat, was er jetzt mit dem Körper anfangen soll.
Ja, der ist eigentlich immer gleich, so Tyrannosaurus-mäßig angewinkelte Arme und verschämt von Fuß auf Fuß treten.
Ja, Tyrannosaurus Rex trifft schon ganz gut. Oder man kann auch sagen, was noch so geht.
Ja, was noch so geht, wenn Alkohol und spät in der Nacht und so.
Also die Arme sind noch, glaube ich, mobil. Und das linke Bein, da kann er, glaube ich, auch noch ein bisschen was machen.
Ja, ja. Und selbst auch so ein Signature-Move?
Ja, er stößt seinen Arm so harpunenartig in die Luft und macht dann so eine Krümmung mit der Hand dabei und wiederholt das so showsartig mehrere Male.
Das mit diesen Signature-Moves, das scheint also wirklich zu stimmen. Motorischer Fingerabdruck nennen die Forscher das. Egal welches Genre, wie wir tanzen, ist also meist ähnlich.
Ich mache ganz gerne die Signature-Moves von anderen Leuten danach.
Und selbst das ist dann wohl immer noch total individuell. Deshalb können wir uns eigentlich auch entspannen. Jeder macht's halt, wie er es mag.
Einfach machen. Also tanzen lernt man durch Übung.
Wichtig ist nur,
zuzuhören, zu hören, was da passiert.
Ja, und im Metal scheinen das aber wirklich alle Menschen ähnlich zu machen. Nur bei dieser Musikrichtung hat die KI versagt und die einzelnen Tänzer nicht wiedererkannt. Headbanging halt, sieht irgendwie doch eben gleich aus.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was haben eigentlich die Städte Melbourne und Paris heute gemeinsam? In beiden geht es um Tennisbälle tatsächlich. In Melbourne sind die Australian Open im Tennis. Und in Paris, da wurde heute der zweitgrößte jemals gefundene Rohdiamant vorgestellt. So groß wie eben ein Tennisball. Seveo-Diamant heißt der. Gefunden in Botswana. 1758 Karat, 350 Gramm wiegt dieser Stein. Er ist momentan noch eher so dunkelgrau oder auch an der einen oder anderen Stelle schwarz. Aber der Eigentümer, das Luxusunternehmen LVMH, will natürlich was draus machen. Aber was? Das konnten wir mit Gerd Merker klären heute. Er ist Diamantengutachter und Diamantenhändler. Und ich habe ihn gefragt, Herr Merker, was ist das Erste, was mit so einem großen Rohdiamanten eigentlich gemacht wird?
Das Erste, was getan wird, ist eine umfangreiche Analyse des Steines hinsichtlich seiner Verwendbarkeit. Also das heißt, zuerst wird mal geschaut, ob man ihn als Schmuckdiamanten verwenden kann oder ob er von der Farbe und seiner Reinheit so ist, dass er eher für den industriellen bzw. technischen Bereich geeignet ist.
Hm. Wird dann so ein großer Diamant auch am Stück geschliffen?
Das wird während der Analyse entschieden. Beim letzten Diamanten, der gefunden wurde, der damals der größte war, der Graf Lessé di Larona, hat diese Analyse über ein Jahr gedauert. Ein Jahr lang wurde vermessen, geplant, geröntgt, mit dem Laser geprüft und erst dann entschieden, was gemacht wurde. Der letzte große Diamant wurde in 66 Einzelsteine zerteilt.
Mal angenommen, er würde am Stück bleiben, dann kommt es natürlich darauf an, welche Form wollen wir haben. Eventuell muss dann an der einen oder anderen Kante ein bisschen was weg. Das kann man natürlich dann vielleicht nochmal für was anderes verwenden. Also nach welchen Kriterien wird die Anzahl an kleineren Diamanten, die da rausgeschliffen werden und so festgelegt?
Also man macht bei einem Diamanten generell und unabhängig welcher Größe immer einen Kompromiss aus größtmöglicher Reinheit des Steines und der bestmöglichen Form, beziehungsweise dann auch, was die Wertschöpfung betrifft, den größten Stein, den man nur machen kann, aus dem Kristall rausholen.
Wissen Sie, ob da schon eine Analyse jetzt stattgefunden hat oder passiert das jetzt alles erst?
Ich gehe davon aus, aufgrund der Zeit, der Stein wurde letztes Jahr im April gefunden, wurde jetzt verkauft, dass man schon mit der Analyse begonnen hat. Man muss ja auch einen Wert bemessen können. Und dieser Wert des Diamanten oder der Handelswert, Verkaufswert, basiert natürlich ganz stark auf den Erkenntnissen, die man durch die Analyse gewinnt.
Dann bleiben wir mal ganz kurz beim Geld. Ich habe jetzt gerade gesehen, da sind so Zahlen im Netz, 50 Millionen Dollar könnte ja am Ende wert sein, dieser Stein. Halten Sie das für realistisch?
Durchaus. Wie gesagt, der letzte Stein, der Lesé de la Rona, wurde für 53 Millionen Dollar verkauft an den Juwelier Graf in London. Dieser Stein, der neue, der Sevelo, ist ja nochmal ein Drittel schwerer. Der letzte wog 1109 Karat. Dieser Stein wiegt jetzt 1758 Karat. Das heißt, der Wert von 53 Millionen könnte durchaus im Raum stehen.
Und kann man da tatsächlich die Karatzahl einfach hochrechnen? Also wenn ich jetzt so einen Online-Rechner nehme und da kommt bei einem Karat 20.000 Euro raus, dann rechne ich das hoch mal 1750?
Nein, bei Diamanten erhöht sich der Preis nicht linear, sondern er überschlägt sich. Ein Karäter, sagen wir nur um eine Zahl zu nennen, mit 10.000 Euro, bedeutet nicht, dass ein 2-Karäter 20.000 kostet oder ein 10-Karäter 100.000, sondern der Preis vervielfacht sich mit jedem mehr an Gewicht, sprich Karat. Also dadurch, dass jetzt der neue Stein, der Sevelo, so viel schwerer ist, könnte der Preis das Doppelte und Dreifache betragen vom letzten großen Diamanten.
Wow, da sprechen wir über sehr hohe Summen. Kann da irgendwas schiefgehen, dass irgendjemand sich an den Stein ranmacht und aus Versehen eine Ecke abschlägt und dann war's das?
Aus Versehen wohl weniger, aber Diamanten sind ja hochkomprimierter Kohlenstoff, die bei etwa 50.000 Bar über Jahrmillionen gepresst wurden. Und dadurch entstehen im Stein Spannungsverhältnisse. Das heißt, die Kohlenstoffatome sind zwar sehr kompakt aneinandergefügt, aber es gibt unter Umständen auch Sollbruchstellen. Und wenn jetzt dieser Diamant in der Bearbeitung, sei es beim Zerteilen, dem Sägen oder dem Schleifen, einer gewissen mechanischen Beanspruchung oder Hitze unterliegt, kann er reißen. Das heißt, das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass man am Ende statt dem gewünschten Ergebnis eines sehr schönen großen Steines 45 kleinere Steine in der Hand hat, weil das durch die natürlichen Gegebenheiten einfach zerrissen ist.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.